Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Diese Mannschaft hat die beste Hinrunde in der Geschichte von Eintracht Frankfurt gespielt, steht das erste Mal im Achtelfinale der Champions League, also im Pokal-Viertelfinale, und wir haben kein Selbstvertrauen. Wir sind Trotteln.
Ja, jetzt grüß Gott. Ausnahmsweise starten wir die Folge unseres Podcasts mal nicht mit einem PKO-Ton des VfB-Trainers, sondern mit dem Übungsleiter der gegnerischen Mannschaft, nämlich Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt, hat diese Aussage so getroffen nach der Partie, nach dem 1-1 gegen den VfB. Und Philipp Meisel, grüß dich. Du kannst bestimmt gleich sagen, ob und inwieweit der VfB möglicherweise damit zu tun hat.
Gute und Grüße, ja, gehen raus. Ja. Ich bin immer noch so leicht im Hessisch-Gebabbel-Modus. Es war ein wunderschönes Wochenende, das mir nicht mal der VfB so richtig versauen konnte, auch wenn ich anderer Meinung bin als vielleicht die Landläufige. Ja, so habe ich das auch kommentiert. Ich habe zum ersten Mal einen Kommentar zum Spiel verfasst in dieser Saison.
Ich habe ihn mit Wonne gelesen.
Habe im Endeffekt mich dazu verstiegen, die Behauptung aufzustellen, ordentlich ist ja schön und gut, aber ordentlich und schön und gut ist halt zu wenig, ne, in der Situation, in der der VfB steckt. Und das bringt uns direkt zum Spiel eigentlich. Ja, es geht schon in Ordnung, wenn man die 90 Minuten sieht. Wenn man aber, dass es ein 1-1 endete und es ist gegen Champions League Achtelfinalisten und die haben sich ordentlich geschlagen. Aber, Christian, jetzt kommt das große Aber, da war halt viel mehr drin. Und in der Situation, in der du bist, ja, wenn dir der Gegner sozusagen sogar noch diesen Spielfilm so hinlegt, zum Teil hast du ihn ja auch selber erarbeitet, aber die, ja, kommen wir nachher noch dazu, dann musst du dir das schnappen, Mann. Du musst dir das schnappen, ja, und das ist halt dann doch dieses kleine bisschen fader Beigeschmack, mit dem ich mich dann auf der Rückfahrt im ICE Kinderabteil noch auseinandergesetzt habe und es dann aufgeschrieben habe für euch. Aber wir gehen jetzt einfach mal Stück für Stück die Nummer durch, würde ich sagen.
Und ich würde sagen, wenn du schon den Spielfilm angesprochen hast, dann lassen wir ihn doch nacherzählen von, jetzt wirklich, dem VfB-Trainer. Bruno Labbadia hat sich zu dem 1-1 in Frankfurt wie folgt geäußert.
Ja, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, haben wir in der ersten Halbzeit, das habe ich eben gerade mit dem Olli mich gerade ausgetauscht, auch keine einzige Torschance von der Eintracht zugelassen bei so einer offensiv starken Mannschaft. Ich finde, dass wir sogar von den Umschaltmomenten mehr Möglichkeiten gehabt hätten. Ich kann mich erinnern, als Gil Diaz auf der Außenposition eigentlich durch war, wenn er es schafft, den Pass reinzuspielen, steht Perret alleine vorm Tor. So haben wir das eine oder andere gehabt. Deswegen fand ich, waren wir sehr, sehr gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Dann ist die Eintracht mit mehr Schwung rausgekommen, mit mehr Power. Haben wir den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, sind dann, ja, trotzdem durch ein sehr unglückliches Tor in den Rückstand geraten. Und dann hat die Mannschaft ein gutes Gesicht gezeigt, nicht eingeknickt, kurz geschüttelt, das 1-1 gemacht. Und nach dem 1-1 haben wir nochmal eine offensive Kraft reingetan und wollten das Spiel gewinnen. Und ich glaube, dass wir da genug Einschussmöglichkeiten gehabt haben. Das Quäntchen Glück auch gefehlt hat. Wir waren in der Situation, als Kamada, glaube ich, den Ball gerade noch im letzten Moment ein bisschen wegspitzelt, wo Silas frei einschießt. Das ist sehr, sehr schade. Also wir hätten gern 3 Punkte mitgenommen, hätten die, glaube ich, wie gesagt, gerade aufgrund der Endphase sogar ein Stück verdient gehabt. Haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gespielt, die einfach hohe Qualität hat, der ich natürlich in der Champions League alles Gute fürs Rückspiel wünsche. Und ja, wir müssen den Punkt nehmen wir mit. Wie gesagt, mit einem Quäntchen Glück sind die 3 Punkte drin. Und dann müssen wir weiter aufbauen, dass die Mannschaft da Selbstvertrauen weiter tankt, weil einfach immer noch einiges uns bevorsteht. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das als sehr, sehr was Positives mitnimmt.
Soweit Bruno Labbadia nach dem Spiel. Und ich finde, auch da hält sich das so ein bisschen die Waage. Also ich glaube wirklich, unterm Strich steht ein 1-1, das ist mit Blick auf die Spieldaten und alles, was man gesehen hat, finde ich okay. Du hast, da können wir gleich den Punkt wieder aufgreifen, Philipp, gesagt, das ist sogar zu wenig. Woran machst du das fest?
Naja, an den letzten 10, 15 Minuten. Ja, also als allererstes Mal vielleicht nochmal, um bei der Defensive zu bleiben, ich muss ich will nicht zu Kreuze kriechen, das werde ich nicht tun, aber ich muss natürlich Bezug nehmen auf meine Worte von letzter Woche, was beispielsweise der Sportskamerad Mavropanos geleistet hat. Ist eine klare Leistungssteigerung, generell die Abwehr, Defensive stand stabil, auch wenn du dieses Kacktor bekommst. Ja, ist ein klare Verbesserung zu den Wochen zuvor wahrnehmbar gewesen, für mich zumindest, mit der Einschränkung, es sollte dann halt mal irgendwann nachhaltig sein, ja, und dann können wir davon reden, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwann zu Kreuze krieche. Und was den Spielfilm angeht, ich finde, der Trainer hat etwas gemacht, was sehr mutig ist, nämlich seine komplette Offensive rauszunehmen und einen Dreierwechsel zu machen, und dieser Mut wurde belohnt. Zum einen, weil Frankfurt es angeboten hat, ja, die haben dann das Tor bekommen. Für mich absolute Mega-Aktion von Endo, der quasi zwei Leute irgendwie frisch macht und dann noch einen Ball nach vorne bringt. Und dann kommt er irgendwann bei Silas an, der ausnahmsweise mal kaltschnäuzig bleibt und nicht irgendwie versucht, dem Ganzen noch eine schöne Icing-on-the-Cake-Geschichte irgendwie draufzusetzen, sondern er nimmt ihn einfach dem bestmöglichen Winkel, flach, Innenseite, so gespielt, dass Trapp wenig Chancen hat, gar keine eigentlich, um da noch irgendwas auszurichten. Und dann ist Frankfurt halt richtig gewackelt. Die sind richtig gewackelt, du hast angemerkt auch, dass sie mit ihrem eigenen Spiel überhaupt nicht zufrieden waren, hat auch der Trainer gesagt, nachher in der Pressekonferenz, die haben nicht ihr Leistungsniveau erreicht. Und dann musst du halt in der Situation, in der du bist, so eiskalt sein, um das dann mitzunehmen. Und das hat der VfB leider nicht geschafft.
Ich verstehe den Punkt, ich verstehe ihn sehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das klingt blöd, aber solche Spiele hat der VfB auch schon verloren. Und ja, Blick auf die Konkurrenz, Bochum gewinnt in Köln, Schalke holt einen Punkt gegen Dortmund, aber beispielsweise TSG Hoffenheim verliert auch genau so ein Spiel. Also die TSG Hoffenheim hat ein genau solches Remis-Spiel in Freiburg dann noch verloren. Und deswegen, dann kommt mein halbkluger Spruch, der aber auch irgendwie dann doch immer mal wieder am Ende der Saison seine Gültigkeit besitzt. Wer weiß, wozu dieser Punkt am Ende noch gut sein wird. Aber ich kann den Grundgedanken von dir auf jeden Fall sehr verstehen.
Wenn wir schon bei Punkten sind, Christian. Ja, es sind jetzt noch 10 Saisonspiele, wenn mich Adam Riese nicht getäuscht hat. Das heißt 30 Punkte. Davon brauchst du 15, damit du 35 hast. Und meine goldene Regel seit Jahren ist, also die 40-Punkte-Geschichte, die ist obsolet. Wer davon noch quatscht, der hat die letzten Jahre zu wenig Fußball geschaut. Aber wenn du mehr Punkte hast als Saisonspiele, dann hast du sehr, sehr gute, also am Abschluss, am Ende, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, drin zu bleiben. Das heißt, du brauchst 35. Sag mir bitte, wo der VfB 5 Spiele gewinnt noch. Sag mir das. Und am Samstag lag es halt einfach da. Ja, dann hast du die Chance, Millot. Das ist ein klares Tor, eigentlich. Ja, wenn man halt eine gewisse Qualität hat im Abschluss, die hat er leider nicht, der Junge. Er arbeitet sich vielleicht noch im Verlauf seiner Karriere. Und dann halt, ist es im Endeffekt die Fußspitze von Kamada, die da noch quasi den sauberen Abschluss von Silas, den zweiten, verhindert. Du musst diese 3 Punkte holen, ey.
Philipp, es ist aber auch die Fußspitze von Dinos Mavropanos, die Niederlage verhindert gegen Kolomouani kurz vor Schluss. Also weißt du, ich verstehe es, am Ende, wir werden erst am Ende des 34. Spieltags schlauer sein und dann können wir uns gerne zusammensetzen und wenn dann 2 Punkte fehlen, dann waren es nach meinem Dafürhalten auch gerne die aus Frankfurt. Ich kann das voll verstehen. Auf der anderen Seite.
Seit wann bist du hier eigentlich der?
Frage ich mich auch gerade. Das ist ein bisschen verkehrte Welt heute, ne? Wir machen alles ein bisschen anders. Wir lassen den Trainer des Gegners zu Wort kommen. Wir tauschen auch ein bisschen unsere Rollen.
Der Christian kommt hier rum ausgeglichen wie so ein Zen-Meister, ja? Und
kann ja sein. Also vielleicht liegt es aber auch daran, dass du einfach vor Ort warst, ja, diesen kompletten Hexenkessel mitgenommen hast, bestimmt auch die Atmosphäre im Stadion mitbekommen hast. Also ich saß mit meinem Bruder und dessen Verlobter vor der Glotze mit dem einen oder anderen Kaltgetränk. Es war nämlich ein sehr schöner sonniger Tag. Und du hast selbst vor dem Fernseher wahrgenommen, dass es eine knifflige Phase gab nach dem 1-0, die der VfB aber ganz gut wegverteidigt hat. Und dann Und das stimmt, sozusagen bekräftigt das deine These. Nach dem 1-1 durch Silas, da war im Stadion so ein bisschen der Stecker gezogen.
Es lag alles auf der Straße. Und das ist ja das, was es so ärgerlich macht. Klar kannst du sagen, ja, am Schluss hat Mavropanos mit seiner Rettungsaktion, die riesig war, das Ganze noch verhindert. Aber wenn wir schon im Konjunktiv uns unterhalten, ja, dann hätten halt Mio und Silas die Dinger gemacht, dann steht es 3-1 und die Chance ist überhaupt nicht mehr relevant, so, ja, oder sie kommt gar nicht erst zustande. Also kann man, ja, was, wie gesagt, Lothar Matthäus immer so gern, hätte Fahrradkette oder wäre Fahrradkette, irgendwie sowas. Jedenfalls ist vorbei. Mich hat's, wie gesagt, geärgert, weil ich es live eben gesehen habe, wie sehr die gewankt sind, ja. Da war einfach, der hat ein auf das gute alte schwäbische Muckesäckele hätte gereicht, ja. Und das war halt leider nicht da.
Gibt noch zwei Aspekte, auf die wir schon eingehen könnten, ein bisschen ausführlicher. Der eine ist für mich, ich komme nochmal zurück zum Samstagnachmittag in der Sonne.
Der lässt mich nicht raus.
Da habe ich ja tatsächlich ein Lied angestimmt, das ich schon lange nicht mehr gesungen habe, und das ging so: Eine Abwehr aus Granit. Ja, ich weiß, lange her.
Alles klar.
Aber
das ist sehr lange her.
Das ist sehr lange her, aber, und ich würde das auch, sag ich mal, ich würde ein Fragezeichen dahinter stellen. Vor allem auch da werden die nächsten Wochen zeigen, ob diese Abwehr wirklich diese Steigerung erfahren hat, die möglicherweise jetzt die Tendenz zu hoffen geben mag. Ja, also wir hatten Schalke, erste Hälfte unter aller Kanone, dann Stabilisierung. Wir hatten gegen die Bayern, muss man dann auch wieder einordnen sagen, nur 2 Gegentore. Die Augsburger haben da jetzt 5 kassiert. Und wir hatten, wie ich finde, jetzt in Frankfurt eine wirklich sehr, sehr gute Defensivleistung. Trotzdem sitzt du dann entweder im Stadion oder vor dem Fernseher, wahrscheinlich ging es dir auch so, und du weißt so, irgendein Kaktor werden sie sich schon noch einfangen. Und mal schauen, was diesmal passiert. Ob es ein individueller Fehler ist, ob es irgendein krummes Ding ist. Letzteres ist es dann geworden. Das heißt, dieses zu Null kriegen sie einfach immer noch nicht hin. Auswärts schon 3-mal nicht. Aber die Richtung stimmt da für mich. Wie hast du das gesehen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also das ist auch das, was beibehalten werden muss. Ja, weil das sich dann im Zweifel abhebt. Ja. Immer da, wo du, es ist, ich weiß nicht, wer außer mir noch den Rasenfunk hört, aber selbst da hat man in dieser Woche zu hören bekommen, der VfB Stuttgart hat ja eine gewisse Stabilität. Ja.
Man glaubt es kaum.
Man glaubt es kaum. Es ist tatsächlich so, wenn auch in einem sehr, sehr, sag ich mal, geringen Maße und vor allem in der Tabellenregion, wo das natürlich, zumindest wenn man so nur so leicht drauf blickt, nicht so gut ausschaut, aber es ist schon so. Wir haben das ja letzte Woche auch selbst angesprochen. Das ist halt auch, es ist einfach das, was dir als Pfund dienen kann in diesem Kampf jetzt, wenn es dann auch irgendwann darum geht, dass es sich halt auf psychischer Ebene viel abspielt. Ja, die Komponente wird irgendwann ins Spiel kommen. Noch ist es zu früh, aber sie wird ins Spiel kommen. Und dann sind solche Sachen natürlich definitiv auf deiner, wenn du eine Pro-Con-Liste machst, immer auf der Pro-Seite zu notieren, ganz klar.
Definitiv. Und der zweite Aspekt, zu dem würde ich sagen, lassen wir an der Stelle auch nochmal Bruno Labbadia zu Wort kommen. Du hast es am Anfang schon ein bisschen angerissen, aber sehr interessant war doch einfach dieser Dreifachwechsel im zweiten Durchgang.
Ja, wir haben halt gemerkt, dass wir in der Umklammerung von der Eintracht waren, in dem Moment, dass wir zu wenig uns vorne durchsetzen konnten, wobei die drei, finde ich, in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir mussten handeln und wir wollten erst 2 bringen. Da habe ich gemerkt, okay, wir kommen gar nicht dahin, dass wir lieber 3, auch wegen den Wechselkontingent. Das hat sehr, sehr gut geklappt und hatten dann ja auch, wie gesagt, nach dem 1-1 noch mit Milo noch mal einen offensiven Mann geholt, weil wir wirklich die 3 Punkte eigentlich für uns nach Hause fahren wollten, weil wir gewusst haben, wie wichtig das sein kann, auch für Selbstvertrauen. Ich fand es jetzt interessant, dass Olli jetzt sehr viel über Selbstvertrauen einer Mannschaft über Champions League spricht, und ich kann das nachvollziehen, aber Sie können sich natürlich vorstellen, wie es unserer Mannschaft geht. Und es ist ja nicht nur diese Saison, seit 2 Jahren Mannschaft wenig Erfolgserlebnisse und da gilt es gerade diese Mannschaft, weil das hat man heute auch wieder gesehen, sie will unbedingt sie zu unterstützen und permanent sie zu besprechen, dass sie auch da den Glauben behalten, weil es ist natürlich nochmal eine Nummer schwieriger, gerade in so einem Abstiegskampf. Und deswegen muss ich sagen, wenn du dann gegen so eine gute Mannschaft in Rückstand gerätst und gerade eine Schwächephase hast, ist es dann wichtig, dass Leute von außen kommen. Und das haben wir auch in der Halbzeitpause angesprochen, schon vor dem Spiel, dass heute gefragt ist, auch die Leute, die reinkommen, dass sie sofort Input geben. Und das haben sie gemacht. Und genau das brauchen wir für die nächsten 10 Spiele.
Immer schön, wenn ein Trainer Lucky Hands hat, ne? Also wenn er quasi für sein Bauchgefühl, und das ist es ja meistens, belohnt wird. Und Labbadias Bauchgefühl war, die eigentlich designierte Angriffsreihe eben auf der Bank zu lassen. Zumindest führe ich Silas und dann eben auf die Sportskameraden zu setzen, zu denen auch Gil Dias, so ist es, glaube ich, richtig, gehört hat. Und der hat für mich eigentlich, also natürlich hat die Offensivreihe nicht so toll performt, weswegen sie dann auch geschlossen runter musste, was das Offensive angeht. Aber defensiv haben sie super funktioniert. Und da ist vor allem mir der Portugiese aufgefallen, weil der halt mega gut und sehr clever agiert hat. Ja, das heißt, Frankfurt baut über einen Dicker auf. Das ist bekannt. Ja, wenn Frankfurt spielt hinten raus, ein Dicker ist der das Initial. Von ihm geht dann meistens der Vertikalball aus und er sucht dann den Weg nach vorne übers Mittelfeld über meistens einen relativ langen Pass, also länger als 10 Meter.
Das Scharnier sozusagen.
So sieht's aus. Und dieses Scharnier hat Gil Dias komplett aus dem Spiel genommen, zumindest über lange, lange Zeit. War mit ein Grund, warum Frankfurt so schlecht im Spiel war. Weil genau da ein Schlüssel war und dieser Schlüssel, den hatte der Portugiese in der Hand. Das heißt, Passweg zustellen oder eben sich so positionieren, dass er einen riesigen Deckungsschatten entwickelt, wo also hinter ihm quasi niemand angespielt werden kann. Und das hat die Frankfurter maßgeblich gestört, weil dann der Ball in diese, ich habe letzte Woche ein auf der Spitze stehendes Viereck genannt, weil der Ball zu Götze gefehlt hat. Ja, Götze ist meistens derjenige, entweder So oder gleich Götze, die diese Bälle bekommen und dann von dort geht's weiter. Ja, und daraus wird initiiert, ab da wird entwickelt und da entsteht auch eine gewisse Wucht. Und diese Wucht hat der Frankfurt überhaupt nicht. Ja, und es hat mit zu tun, dass Dias ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, defensiv. Ja, und das muss man halt auch mal sehen, finde ich. Ja, ich finde, das ist natürlich ein, sag ich mal, fast nischiger Randaspekt, aber er ist halt doch wichtig dann für die Gesamtleistung gewesen. Deswegen wollte ich es unbedingt erwähnt wissen. Ist mir im Stadion super positiv aufgefallen, dass jedes Mal ein Dicker quasi wieder abdrehen musste und dann einen Querpass spielen, weil nach vorne ging nichts. Aufgrund dessen, wie Gil Dias sich positioniert hat, und das war gut.
Und dann eben der Torschütze Silas, über den auch in den vergangenen Wochen viel geschrieben, viel gesprochen wurde, und der sich mit der Einszene, also mit dem Ausgleich, wie ich finde, echt viel zurückgeholt hat von dem, was ihn einstmal auszeichnete. Natürlich wird sich da auch über kurz oder lang und wahrscheinlich schon gegen Wolfsburg und dann nach der Länderspielpause zeigen, inwieweit sich das bei ihm auch manifestiert. Aber es war sehr interessant zu sehen, auch über die TV-Bilder, wie intensiv Bruno Labbadia Silas vor der Einwechslung sich zur Brust genommen hat, ihm genau gesagt hat, was er von ihm erwartet, welche Laufwege, das hast du wirklich sogar vor der Glotze gesehen. Und dann die Art und Weise des Tores, die Exekution, wenn man so will, also die Ausführung, überlegt. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Zeichen hier, Stan Wawrinka-mäßig mit dem Zeigefinger an den Kopf.
Ich wette, Bruno Labbadia hat wie du letzte Woche drin Ludwig zitiert. Fußball ist so einfach, Kerle. Ja? Ich meine, du hast es, finde ich, in fast jeder Aktion von Silas gesehen. Einfach. Simpel. Ich hatte früher einen Lehrer, der hat immer vom KISS-Prinzip gesprochen. Ja? Keep it simple, stupid. Ja? Und das hat vielleicht echt gefruchtet, weil er hat nicht dieses Schwänzchen an seinen Aktionen hinten dran gehabt, dieser Firlefanz, dieses hier noch ein Übersteiger und da noch mal ein Arschwackler und das mache ich jetzt noch und da ziehe ich noch vorbei. Nein, klar, fokussiert, zielstrebig, annehmen, Abschluss, Sprint, querlegen. Ganz simpel, das simple Einmaleins des Fußballs, das du halt, und das hat ja er nie so genossen, dass du halt in Deutschland beispielsweise in jeder NLZ, jeder Akademie kriegst es halt eingeimpft, ab dem du dort bist. Ja, also spätestens im Leistungsniveau ab U17, da geht es nur noch um effizientes Auftreten. Hat auch seine Nachteile, das ist eine andere Geschichte, weswegen Deutschland ja auch Probleme hat, auf allerhöchster Ebene hier und da Spieler zu entwickeln, weil eben so viel, sag ich mal, in gewissen Grenzen gelehrt wird. Ja, aber bei Silas hast du das große Plus, das ist eben sein überbordender Wille, das ist dieses Kreative, diese Spielfreude, dieses auch Unverbrauchte. Aber das, was eben auch noch dazu kommen muss eigentlich, das fehlt ihm so ein bisschen, das ist diese Zielstrebigkeit, das Nüchterne, das Klare. Das hat er in Frankfurt gehabt, weswegen macht er das Tor. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, sodass er sich dafür dann die Lorbeeren einheimst. Ja, ganz klar, richtig gutes Ding gewesen.
Weißt du, wann er nach meinen Augen zum letzten Mal so ein überlegtes, schönes Tor geschossen hat? Das war für mich am zweiten Spieltag in Bremen. Da hat er das zwischenzeitliche 2-1 geschossen, war auch in einer ähnlich guten Position, hat das Ding genauso, aber genau diesen Korridor gefunden, den du brauchst. Ohne viel, wie du sagst, Firlefanz, geiles Wort übrigens. Ja, dafür, das lasse ich mir auch was kosten. Ja. Stark.
Das war früher mein Spitzname für Beckenbauer übrigens. Firlefanz Beckenbauer, ja, weil der immer, ja, aber gut, andere Geschichte.
Aber genau das, und dann hatte er in Bremen noch im selben Spiel die Chance aufs Dritte, die hat er nicht genutzt. Dann war viel, viel Leerlauf. Und natürlich auch Verletzungen bei Silas. Es gab noch ein gutes Spiel gegen Bochum. Aber ja.
Da verstehe ich auch dann ein Stück weit, das muss man ja wirklich bei so jungen Menschen auch immer mit im Kontext sehen und erwähnen. Genau. Wenn jemand aus so einer Pause zurückkommt, noch zumal einer wie er, der hochbegabt ist, ja, und von dem viel verlangt wird. Und er hat halt dann was gemacht, was viele junge Menschen machen, überpaced einfach, ja. Ich zeige jetzt, ich hole mein ganzes Arsenal raus, den kann ich und den kann ich auch und mit dir habe ich gestern schon eh und so weiter und so fort. Und
den zweiten Schritt vorm ersten.
Richtig, so ganz simpel, ja. Den zweiten Schritt vorm ersten. Und irgendeiner hat ihm eingeimpft, keep it simple, stupid. Und ich glaube, es war Bruno Labbadia, spätestens an der Seitenlinie. Und deswegen, also wirklich, ich ziehe alle Hüte, die ich gerade nicht auf habe, ehrlich gesagt, weil wenn es so bleibt, und auch da müssen wir wieder drüber sprechen, wirklich lobend, richtig lobend erwähnen kannst du es erst, wenn es nachhaltig wird. Ja, aber das ist ein guter Anfang gewesen für einen, ich will nicht sagen Turnaround, aber für eine Leistungssteigerung, die dem VfB noch sehr viel helfen kann in den letzten Spielen.
Womit wir bei unserem nächsten Punkt wären, ein bisschen weg vom Spiel jetzt in Frankfurt an sich, sondern auf das generelle, auf das große Ganze, auf die Situation bezogen. Ich habe das mal ein bisschen überschrieben mit reine Kopfsache, also auch anlehnend an das, was Silas nach seinem Tor gezeigt hat und auch an das, was Bruno Labbadia schon seit Wochen sagt. Der Abstiegskampf, du hast Philipp vorher auch schon angesprochen, das ist irgendwann, jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber es wird von Woche zu Woche immer extremer, dass sich dieses Ding nicht nur in den Beinen, sondern auch zwischen den beiden Ohren der Spieler entscheiden wird. Und deswegen ist das vielleicht doch durchaus bei aller Kritik und bei allem, ja, was du am Anfang erwähnt hast, wo man sagen kann, wahrscheinlich zwei verlorene Punkte, aber vielleicht auch einfach da die Möglichkeit, das Glas als voll zu betrachten und als etwas zu nehmen, worauf sich definitiv aufbauen lässt.
Also es ist ja so, Fußball ist ein Laufsport, Fußball ist ein Kontaktsport, ja. Es hat eine riesige athletische Komponente, aber wie jeder andere sportliche Wettkampf auch, entschieden wird es zwischen den Ohren. Es ist einfach so, ja. Diese psychische Komponente, die wird jetzt immer wichtiger werden. Deswegen ist zum Beispiel, da kommen wir nachher noch dazu, auch ein so ein Vorteil, dass du jetzt mit einem Heimspiel, Klammer auf, Sieg, Klammer zu, in diese Pause gehen kannst. Die letzte, die es noch gibt in der Saison. Ja, damit holst du für deine Birne im Zweifel extrem viel. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zum Kampf um den Klassenverbleib. Du hast, die Mannschaften werden sich durchsetzen, die A, die athletische Komponente im Griff haben. Auch dazu kommen wir nachher noch. Stichwort Laufwerte beispielsweise. Und das andere ist der Kopf. Es geht nur über den Kopf. Ich will mir gar nicht vorstellen, was bei Rino Materazzo und der TSG Hoffenheim gerade los ist. Da ist was im Kopf los und was schon gewaltig, ja. Aber das in die falsche Richtung, ja. Die haben ja momentan ein Gefühl wahrscheinlich, egal was wir tun, wir kriegen trotzdem auf die Mütze, ja. Und das ist ganz, ganz schwierig, das umzudrehen, ja. Ich meine, Materazzo hat da noch das Thema, was wir von zwei Wochen hatten. Er hat halt keine Mannschaft in dem Sinne, ja, sondern er muss eigentlich eine formen. Und in der jetzigen Situation ist es quasi unmöglich. Also bei denen spricht wirklich gerade gar nichts dafür, dass die einen Turnaround hinbekommen.
Tatsächlich am Sonntag das Spiel Freiburg gegen Hoffenheim mir angeschaut und kurzzeitig überlegt, also war nur so eine kleine gedankliche Abschweifung. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, wie wäre das wohl, wenn ich und du, wenn wir beide ein Hoffenheim-Podcast machen müssten. Der erste Gedanke war, es würde uns keiner zuhören. Ja? Der zweite Gedanke war, ich wüsste auch langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Also, weil, ja, also das ist, finde ich, der absolute freie Fall auf dem Serviertisch. Also wie du ihn siehst, seit Wochen schon. Und eigentlich, wenn man so möchte, war ja dieses in der Nachspielzeit erzielte 2-2 von Kramaric noch ein kleines Mini-Hoch in den vergangenen Wochen und Monaten der TSG Hoffenheim. Das ist echt schon krass. Und genau jetzt kommt eben diese Komponente zum Tragen, ja, diese Kopfsache. Das, was sich psychisch tut, das, was sich mental tut. Und dazu wurde Bruno Labbadia auch noch in Frankfurt befragt. Und lass uns mal kurz hören, was er denn dazu zu sagen hat. Wie er versucht, auch seinen Spielern dieses Selbstvertrauen auch ein Stück weit einzutrichtern oder sie davon zu überzeugen, dass sie das, was sie tun, auch gut können.
Wir müssen da einfach konsequent an diesem Stil dranbleiben und auch diese Intensität, die wir auch jetzt die ganze Zeit an den Tag legen, immer wieder zeigen und vor allen Dingen, das kann ich nochmal wieder sagen, diesen Glauben immer wieder zu schüren, das ist mit einer der Hauptaufgaben, neben dem, dass wir natürlich auf dem Platz einfach sehr, sehr gut arbeiten und auch schön, Olli sagt, die Mannschaft muss sich alles erarbeiten, das müssen wir jeden Tag, bis wirklich in jedem Spiel, weil das natürlich einfach nicht von der Hand geht. Das ist auch wichtig, ich habe es ja heute in meiner Hand schon mal gesagt gehabt, man muss manchmal auch, ich als Trainer, die Sicht von einem Spieler wieder sehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also prinzipiell denke ich weniger an meine Karriere, aber in solchen Phasen ist es extrem wichtig, nicht Dinge zu verurteilen, sondern zu sagen, was passiert da im Kopf, was passiert vor allen Dingen mit den Beinen, ne? Wenn du plötzlich in Rückstand gerätst in so einer Phase. Und deswegen will ich das heute herausheben, dass wir, ähnlich wie wir es gegen Bayern auch schon gemacht haben, eigentlich auch in Schalke, wo wir der einzige schlechte Halbzeit gespielt haben, wo wir auch noch das 2-2 verdient gehabt hätten. Und genau das fehlt uns. Und das müssen wir uns bis zum letzten Tag erarbeiten, erzwingen. Und dann werden wir über dem Strich stehen. Also da diesen Glauben müssen wir leben.
Das ist im Endeffekt ja das, was wir letzte Woche schon thematisiert hatten. Ja, er versucht immer positiv rauszukommen aus dem Thema. Immer Glas ist halb voll. Die Stärken. Ja, an deinen Schwächen kannst du arbeiten, wenn du auf Platz 7, 8 stehst. Aber wenn du 15er bist oder 16er, geht nur eins. Das ist die Stärken. Die Leute stark machen, indem bestätigen hier und da, das habt ihr gut gemacht, immer wieder vorführen. Und wenn sie schon viereckige Augen haben vor der Videoleinwand, aber du musst immer wieder es schaffen, ihnen das Positive einzudrücken. Weil irgendwann verfängt's. Auch beim tumbesten Menschen verfängt das, ja, irgendwann. Und dann beginnt's ins Mindset einzutröpfeln. Da steht der Tropfen, ja. Der hüllt dann auch den dicksten Stein irgendwann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da wieder, ich kann eigentlich im Endeffekt dasselbe erzählen wie letzte Woche auch. Das ist halt die Erfahrung des Coaches, ja. Der vergeht sich da nicht oder er geht sich da nicht in irgendwelchen Detaildiskussionen, ja. Sondern er nimmt es pragmatisch, gibt den Leuten das große Ganze und sagt hier, das war gut. Weitermachen, ja. Und das, was schlecht war, das spricht er einmal kurz an, hat er nämlich auch am Spielersatztraining deutlich gemacht. Also das war selbst für uns wahrnehmbar. Er sagt ja immer gerne, ich beschäftige mich eigentlich nach dem Spiel nur mit meinen Ersatzspielern. Und am Sonntag hat er es anders gemacht. Der hat sich erst den Atta zur Brust genommen, erst den Anton, den Waldi, dann den Atta. Und so ging er eigentlich alle wichtigen Startelf-Spieler durch, hat sich mal kurz 5 Minuten Zeit genommen, wild gestikulieren, das und das und das und das, und das sind dann schon meiner Information nach ein paar Sachen angesprochen worden, die halt nicht so gut waren. Aber wenn es darum geht, eine Mannschaft auf die nächste Aufgabe vorzubereiten und vielleicht die alte nochmal rekapitulieren, dann immer positiv bleiben, am Ende zumindest, damit sie aus diesem Meeting rausgehen mit einem positiven Gefühl und dem Wissen, das habe ich gut gemacht, kann ich weiter so machen.
Und wie gesagt, was den mittel- bis langfristigen Effekt dann geben wird, das wissen wir noch nicht. Wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Aber du hast halt beispielsweise gesehen, nehmen wir mal das Bayern-Spiel, das 0-1 entsteht in Koproduktion zwischen Matthijs de Ligt, aber halt vor allem auch Dinos Mavropanos und Fabian Bredlo. Und du hast ihnen auch richtig angesehen, dass das erstens nach dem Bayern-Spiel nicht zu groß aufgebauscht und zum Thema gemacht wurde, sowohl medial öffentlich von uns als auch intern, ja, das wurde gleich weggewischt, sozusagen, okay, passiert, weiter, munter putzen, weiter geht's. Und dann siehst du eben eine Leistung von Mavropanos wie am Samstag, der offenbar sich das auch zu Herzen genommen hat. Das ist eben das Wichtigste, dass du nicht irgendwie diese Hang-Loose-Haltung beibehältst und sagst, komm, sondern das eben auch als Antrieb siehst. Und auch das ist jetzt eben etwas, auf dem sich aufbauen lassen muss, nicht sollte, sondern muss, weil sonst wird's nichts am Ende. Aber was halt eben genau das aussagt, ja, dass du auch merkst, dass wie nach den Wechseln eben die Spieler, die dann reinkommen, könnten natürlich auch rumschmollen und sagen, jo, was ist das jetzt hier? Ich bin gebencht worden. Am Ende haben sowohl Führig als auch Silas eben gezeigt, dass sie wollten. Also ich habe da schon eben genau diesen Willen gesehen und zwar vielleicht so ein Stück weit noch ein bisschen potenziert.
Die kommen rein und waren ein Gamechanger. Das ist einfach so. Ja, also das jeder, nur Leute, die das nicht sehen wollen, haben das nicht gesehen. Alle anderen haben das gesehen, auch die Frankfurter. Ja, und das war nicht aufzuhalten für die, auch war nicht zu verteidigen. Ja, und das ist schon was du mitnehmen kannst in die nächsten Aufgaben.
Aber Philipp, es gibt auch natürlich im Kader des VfB so diese Sorgenkinder, würde ich mal nennen, die nach denen auch jedes Mal regelmäßig bei den Spieltagspressekonferenzen gefragt wird, wie sieht's denn mit ihm, jenem aus? Und es gibt vor allem ein paar Youngster auch beim VfB, die da ein bisschen zu knabbern haben derzeit. Ne?
Ich würde als allerersten den nennen, der gar nicht auf deiner Liste steht, nämlich Enzo Mio. Ja, der hat gut gespielt, der hat gut performt, als der reinkam. Das war eben auch einer von denen, ja, die mit dazu beigetragen haben, das Ding zu kippen beinahe komplett. Und der hätte, weil er Einwechselspieler war, am Spielersatztraining richtig rasieren können am Sonntagmorgen. Das ist das Training, die Trainingseinheit, wo er bei dir immer gerne hinguckt, genau hinguckt, auch vielleicht nur beobachtet und eben schaut, wer reagiert wie, wer will seinen Platz zurück.
Ja. Das ist übrigens spannend, finde ich. Und das ist ja nicht bei jedem Trainer so.
Nee, das ist nicht bei jedem Trainer so. Und da hätte Enzo mit Sicherheit nachlegen können. Konnte er leider nicht. Er war morgens da mit dicker Nase und Erkältungssymptomen, wurde heimgeschickt. Und ist dann erst im im Wochenverlauf wieder zur Mannschaft zurückgekehrt. Also, aber diese individuelle Betrachtung, die ich hier gerade habe, die gilt auch für die anderen drei. Also für Lilian Eckloff, für Thomas Castanaras und für Lauren Ulrich. Am einfachsten ist es, glaube ich, bei Lauren Ulrich zu erklären, deswegen fange ich bei ihm an. Im Endeffekt ja seit Saisonbeginn im Profikader dabei, Training, so oft es geht. Dann auch immer wieder zu U19 geschickt worden, um dort Spiele zu machen, hat aber auch in der Bundesliga debütiert, vorm WM-Break noch.
In Leverkusen, ne?
In Leverkusen und dann aber ist ein Bruch reingekommen und der ist vornehmlich bei Corinna und Konsorten zu verorten. Das heißt, er hatte eine schwere Corona-Infektion, mehrfach eine Grippeinfektion, wurde auch deswegen aus dem Trainingslager heimgeschickt. Er hat im Endeffekt diesem Jahr überhaupt keine Trainingskonstanz. Das heißt, er konnte nicht mal regelmäßig wirklich voll trainieren. Ja? Und dass das sich dann auswirkt und der Trainer irgendwann halt auch sagt, Moment mal, wir haben hier, das gilt auch für die anderen oder für alle vier, wir haben natürlich eine Situation, wir können uns Experimente nicht leisten. Ja? Deswegen ist es bei Lauren so, aktuell, er soll, so es denn geht, mit den Profis trainieren, bei der U19 zum Einsatz kommen. Ja? Das hat er letzte Woche Freitagabend getan, da hat es für 60 Minuten knapp gereicht, glaube ich. Und jetzt auch am Abend, wenn wir aufnehmen, am Mittwoch, ist noch das U19-Stadtderby gegen die Kickers im WV-Pokal Viertelfinale oder Achtelfinale, eins von beiden. Jedenfalls wird er da auch spielen. Und das ist seine Situation. Der wird mit Sicherheit wieder näher rankommen, wenn er dafür arbeitet und wenn seine Gesundheit es zulässt.
Dann gibt's da Thomas Castanaras, der noch in Leipzig beispielsweise gespielt hat, sogar von Beginn an, wo man auch, wenn man die Dinge einfach betrachtet, sage ich mal, sagen könnte, hier Gerassi verletzt sich, Luca Pfeiffer offenbar nicht die Verstärkung, die man sich gerade wünscht, wäre das nicht eigentlich seine Chance. Scheint's aber nicht zu sein.
Wenn du den Thomas auf die 9 stellst, dann ist es Make or Break. Und ich garantiere, es ist Break, weil er nicht so weit ist. Ja? Wenn du ihm jetzt diese Mittelstürmerposition gibst und damit auch die ganze Verantwortung, die damit einhergeht, dann wird ihn das kaputt machen. Das ist nicht gut für den Jungen. Er ist nicht mehr so nah dran, wie er schon mal war, nach der Vorbereitung. Ja, war er wirklich nah dran. Einsatz Leipzig, du hast es angesprochen, hat das abgebildet. Labbadia, wie gesagt, keine Experimente, ja, verstehe ich. Und dem Thomas bringt's dann mehr, gegen Rot-Weiß Koblenz auf dem Einser zu zocken, als mit Bundesliga-Kader mitzufahren und dann für um Zeit rauszuholen, in der 89. eingewechselt zu werden. Ja? Deswegen ist die Entscheidung da, finde ich, vollkommen legitim.
Finde auch generell dann im Rückblick zu sagen, auch dieses Leipzig-Spiel war ja so wirklich dieses, das war wirklich auch dieses geht's raus und spielt's Fußball. Also ihr habt nichts zu verlieren, Spiel. Ne? Also noch recht frisch nach der Pause ein Gegner, der scheinbar übermächtig war, bei dem man große Personalprobleme hatte und eigentlich nicht viel erwartete. Und vielleicht war das eben auch bewusst, diese Situation dann rausgesucht zu sagen, hey, also im Zweifel sieht man dich auch 90 Minuten gar nicht, aber dann ist es halt so. Das ist ein Spiel, in dem wir nicht viel verlieren können und du schon dreimal nicht. Und dann hat er aber sogar auch eine gute Gelegenheit im ersten Durchgang gehabt. Und ich finde, da geht's mir wie dir. Du kannst das natürlich noch unterfüttern, auch mit den Eindrücken von vor Ort. Aber jemand wie ihn schmeißt du mal in Leipzig rein und dann ist das auch cool. Und ich glaube, dann hat auch keiner ein Problem damit. Aber ihm beispielsweise...
Am wenigsten er, glaube ich.
Genau. Ja. Aber jetzt ihn beispielsweise auf Schalke oder in Bochum zu starten, schwierig. Und das ist halt einfach so, weil er ist einfach jung.
Ja, genau. Und das gilt auch wenn es manche vielleicht nicht so gerne hören, für Lee Eckloff. Ja. Ich meine, also eigentlich ist Laurin Ulrich jetzt in der Situation, in der Lee Eckloff vor 3 Jahren schon war, nämlich in dieser Schwelle. Ich bin eigentlich noch U19-Spieler, werde aber schon ganz oben eingesetzt, beziehungsweise habe die Chance, da eingesetzt zu werden, trainiere da regelmäßig mit. In dieser Zeit, in diesen 3 Saisons, muss ich eigentlich fast sagen, oder 2,5, hat sich bei Eckloff nicht viel getan. Das hat aber auch Gründe. Zum einen hat es eine Verletzungshistorie, die heftig ist. Ja, also von dem Foul von Daniel Didavi damals noch in Kitzbühel, da gingen fast 2 Jahre rum, ohne dass Lee Eckloff sauber trainieren konnte, auf ein Trainingsniveau kommen konnte, das ihm überhaupt ermöglicht, Ansprüche zu stellen. Er wurde dann erst durch eine Operation alles besser. Dann war er da, in der Vorrunde, hat seine Einsätze bekommen, 11 an der Zahl, unter Matarazzo und unter Wimmer. Trainerwechsel, Einbruch. So, und jetzt kannst du sagen, woher kommt dieser Einbruch? Und oder fragen, woher der kommt. Und das musst du auch. Es ist aber nicht so einfach, es nur wie so oft bei solchen Themen, ist zu einer Sache klar festzumachen. Es ist nicht nur der Trainerwechsel und Labbadia, der vielleicht eben gerade keine Experimente machen kann und deswegen weniger auf ihn setzt. Er hat weiterhin seine Chancen bekommen und bekommt natürlich auch im Training sich zu zeigen. Es ist ein Stück weit natürlich auch Lee selbst. Dieser Spieler wird nie mehr ein Mentalitätsmonster. Es wird nie ein Trainingsweltmeister. Nie. Ja. Und er hat ja schon mal bewiesen, dass er bei klaren Ansagen auch in der Lage ist, dann Dinge an seinem Spiel zu verbessern. Damals war es Reschke, der hat zu ihm gesagt, Junge, wenn du nicht lernst, einfach mal einen Defensiv-Zweikampf zu führen, wird's gar nichts. Ja, das hat er gelernt, deswegen kam er überhaupt auch hoch. Und die Chance hat er wieder. Und das Dritte ist natürlich auch ein Stück weit, dass zum einen ein klarer Entwicklungsplan vielleicht gar nicht gegeben ist. Den Schuh muss sich der VfB als Ganzes anziehen. Ja. Andererseits kann man auch da einschränkend sagen, Entwicklungsplan hin und her, schön und gut. Wenn du in der Situation bist, in der du bist als VfB Stuttgart die letzten Jahre, dann kannst du so viele Entwicklungspläne machen, wie du willst. Wenn du immer gegen einen Abstieg spielst, ist es ganz, ganz schwierig, da einzelne Talente irgendwie gesondert voranzutreiben. Deswegen wäre es vielleicht ein besserer Weg gewesen, ähnlich wie das Leo Münz in der Schweiz versucht zu sagen, wir gehen zumindest mal für ein halbes Jahr irgendwo hin, ja, oder für ein Jahr, um einfach mal von auch dieser öffentlichen Erwartungshaltung hier wegzukommen und dann unter anderen Bedingungen vielleicht wieder an das Leistungsniveau anknüpfen zu können, wo man schon mal war. Das ist ja das Gute. Ja, auch bei Lee Eckloff muss man immer sehen, da wo der schon mal war, da kann er also wieder hinkommen. Ja, und es ist noch, ist gar nicht so lange weg. Das ist jetzt nur ein paar Monate her. Wenn ich mich in den September, Oktober zurückversetze, da war der wirklich eine ernsthafte Option. Da war er Position 12, 13, 14 im Kader. Ja, jetzt ist er halt 18 plus.
Werden wir alles für euch weiter beobachten. Das sind wirklich auch Personalien, die, das merkt man auch immer, wenn man sich auch mit Freunden, Familie und Fans unterhält. Die bewegen natürlich auch die Fanseele. Deswegen hoffen wir, dass wir euch an der Stelle dann einen kleinen Einblick, eine kleine Einordnung geben konnten. Und würde sagen, gehen an der Stelle kurz in die Werbung und machen dann einfach mit den Youngstern weiter. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Und da sind wir zurück, mitten im NLZ Newsflash und blicken zuerst noch auf die Frauen, die, wir haben in der vergangenen Woche die große Ehre gehabt, mit Heiko Gerber uns zu unterhalten, die ja noch spielfrei hatten, also zumindest was den Pflichtspielbetrieb angeht, da Crailsheim zurückgezogen hatte, aber diesen wichtigen Test hatte und den man schon, Philipp, durchaus als Statement bezeichnen kann.
Ja, das hat wahrscheinlich, hat ja jeder den Podcast von letzter Woche gehört. Die Zahlen jedenfalls, die wir ablesen konnten bei unseren Providern, die sprechen dafür. Und da hat der Heiko ja gesagt, was das für ein Test ist. Nämlich eine Generalprobe mit einem entsprechenden Stellenwert gegen den Tabellenführer aus der Bayernliga. Also quasi das Adäquat über dem Weißwurst-Äquator, ja, zur Frauenoberliga hier. Die werden aufsteigen, meint der Kollege Gerber. Und
sozusagen das Weißwurst-Adäquator.
Ja, genau. Der VfB will das. Und dann ist eine 2-0 klare Geschichte schon eine Aussage. Ja. Und das ist das, was sie jetzt mitnehmen gegen SC Sand 2, Hafenbahnstraße, Sonntag, 15 Uhr, Heimspiel. Wer kann? Der geht dahin bitte und unterstützt die Damen im Pflichtspielstart ins Jahr 2023.
Es soll ja auch schon wieder schön warm werden. Ich habe mir sagen lassen, seit spätestens letztem Samstag, man kann schon wieder auch ein Bierchen in der Sonne trinken und sich guten Fußball anschauen. Also wer Zeit und Lust hat, sicher eine gute Geschichte.
Ich würde echt gerne wissen, was es da bei deinem Bruder auf der Terrasse alles zu trinken gab. Du Junge, Junge, Junge.
Ja, da stand noch so eine Plastikflasche, so eine abgefüllte, ich weiß nicht. Naja,
ja.
keine Flasche leer war das, was die U21 abgeliefert hat. Ja, steht so ein bisschen da der Stempel Arbeitssieg drüber, aber ein Sieg ist ein Sieg. 2-1, Rot-Weiß Koblenz, und das ist doch eine ganz ordentliche Tendenz, oder?
Kein Aber, ehrlich gesagt, denn da, wo Arbeitssieg stand, stand halt meistens Remis oder Niederlage. Und deswegen finde ich dieses Ergebnis so wichtig gegen einen Gegner, der sich stark gewehrt hat. Das Spiel war alles andere als schön, war überhaupt kein Leckerbissen. Ich habe nicht viel mehr notiert zu diesem Spiel, außer dass sich Eckloff und Castanaras wirklich sehr bemüht haben, leider glücklos blieben. Und aber, dass der VfB etwas geschafft hat, was er sonst hat liegen lassen, nämlich so ein Spiel zu ziehen. Ja, da sind wir wieder bei letzter Woche. Ja, Spiele ziehen, dreckig ziehen auch. Ja, und das hat die Mannschaft von Frank Fahrenhorst geschafft. Und deswegen fährt sie meines Erachtens mit breiter Brust zum FSV Frankfurt an den Bornheimer Hang am Samstag, 14 Uhr, Auswärtsspiel. Am besten nachlegen, würde ich sagen.
Definitiv. Und genau das, was du gerade auch angesprochen hast, diese Siege, also oder in solchen Spielen Siege einzufahren, das ist ihnen ja in der vergangenen Saison wirklich noch abhanden gekommen. Und deswegen waren sie eben auch lange unten drin. Deswegen ist die Tabelle jetzt einfach auch so, wie sie ist, weil der VfB da wirklich auch schön die Punkte hamstert. U19, Philipp, da, wie siehst du das? 1-2 und das ist so ein bisschen Luft raus, oder sehe ich das irgendwie zu negativ?
Ja, es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Gemengelage. Du hast zum einen einen Trainer mit Anspruch, der ist immens hoch, und du hast auch einen Kader mit Spielern drin, die einen großen Anspruch an sich haben. Und das hat aber leider nicht so zusammengefunden. Aus vielen, vielen Gründen. Also nicht jetzt Trainer und Mannschaft, die haben natürlich zusammengefunden. Aber da sind viele Spieler drin, die so viel Probleme hatten. Laurin Ulrich haben wir schon angesprochen. Ein Paolo Fritschi, dem tut erst das eine, dann das andere Knie weh. Der hat quasi nie wirklich trainiert. Acevedo, monatelang ausgefallen. Jetzt plötzlich 2 Spiele, 2 Tore, stark zurückgekommen. Hinten raus hat es halt nicht mehr dann zu wirklich viel gereicht, denn es war in so vielen Teilbereichen, die dann fürs große Ganze wichtig sind in dieser Saison, immer wieder Wurm drin, ja. Und das haben sie nicht geschafft umzubiegen, weswegen sie als Tabellenachter in der Südstaffel abschließen. Das ist ein Ergebnis, das dem VfB Stuttgart alles andere als gut zu Gesicht steht. Das wissen auch alle, das werden auch alle korrigieren wollen in der nächsten Saison. Zumal da ganz viele Jungjahrgangsspieler noch dabei sind, das kommt auch noch dazu. Ja, die Achse haben dieses Mal halt Spieler bilden müssen, die eigentlich 2-5er-Jahrgang sind. Ja, die sind gerade aus der B-Jugend da hoch und sollten jetzt die ganze Sache richten. Auch das ist ein Teil des Gesamtproblems. Ja. So, immerhin, es gibt noch einen Ausweg. Der Ausweg heißt Verbandspokal. Das ist jetzt nicht der ganz große Titel, aber der ist immens wichtig, weil er dich für den DFB-Pokal qualifiziert. Es geht am Abend 18 Uhr Bezirkssportanlage, also am Mittwoch, wenn ihr diese Folge hört, ist es schon passiert, gegen die Kickers. Sollte man gewinnen, sind ja noch so Mannschaften drin wie vielleicht Esslingen, Löchgau, glaube ich, und so weiter. Aber auch der erste FC Heidenheim. Die sind immerhin Sechster geworden in der Juniorenbundesliga. Also ein richtiger Brocken, den man auch erstmal aus dem Weg räumen muss.
Gegen den man übrigens auch, meine ich, gescheitert ist vor ein, zwei Jahren.
Ja, oder so. Ja, klar. Also da gibt es noch eine Rechnung, eine offene. Und ich hoffe, die Mannschaft findet nochmal einen Schlüssel, um dann hinten raus das Ganze umzubiegen. Am besten mit dem Trainer, der jetzt seit 7 Jahren da ist und glaube ich, was den Erfolg grundsätzlich angeht, über jeden Zweifel erhaben ist auch.
Womit wir noch bei der U17 wären, die 3-1 gewonnen hat gegen den FCA, den wir beide ja, also ein Riesenverein, ne? Die Augsburger, die Fuggerstädter, die mögen wir. Umso schöner, dass es für die U17 zu einem Erfolg gereicht hat. Am Ende steht Platz 2.
Ja, Vizetitel und ja, also ich glaube, ich habe lange mit Markus Fiedler die Tage gesprochen. Ihr lest ein Interview dazu auch noch diese Woche in der MeinVfB-App als Plus-Abonnenten. Und dann kriegt er da vielleicht ein bisschen mehr Einblick, als ich jetzt gerade liefern kann. Man ist ganz zufrieden, in Anbetracht der Tatsache, unter welchen Bedingungen man auch arbeiten musste. Stichwort auch da wieder Verletzungen und Abstellungen und so weiter, ja. Und hat eine gute Basis geschaffen für das nächste Jahr, um weiterzuentwickeln. Ja, da werden wir auch am Mittwochabend, also bei dem Pokalspiel der A-Jugend, schon einige auf der Bank sehen. Da werden wir insgesamt in den nächsten Wochen einige Verschiebungen sehen. Und da wird natürlich auch von unten zu Markus Fiedler neues Spielermaterial kommen. Wird spannend in der nächsten Zeit. Und glaube ich, der Trainer, den sie da haben, das ist genau der Richtige, um diese Jungs anzupacken. Denn was dann da zusammengewachsen ist, wie man aus so einer Lage dann noch so eine Saisonleistung abliefern kann. Dazu gehört natürlich auch ein Top-Trainer, weil sonst ist es nicht möglich. Und deswegen ist man da ganz guter Dinge und gut aufgestellt. Sieht sich gut aufgestellt für die neue Runde.
Lest dieses Interview dann gerne bei uns in der MeinVfB Plus App. Ja, Philipp,
hebt nochmal den Finger. Da stehen auch dann so ein paar Dinge zu dieser Sonderspielrunde, die dann anfängt in einigen Wochen. Da sind Gegner ausgelost. Lest ihr oder habt ihr schon längst gelesen in der App, gegen wen es da geht. Die U17 spielt, glaube ich, unter anderem gegen die Kickers, gegen den KSC und gegen Freiburg.
Na bitte, das kann sich sehen lassen. Und dann haben wir an der Stelle in unserem Newsflash noch einen Aufruf, eine Hilfestellung, die wir möglicherweise hier liefern können an der Stelle.
Ja, und zwar dem Club bzw. seiner Akademie. Ihr wisst ja, es gibt das VfB-Internat. Das sind 21 Plätze für hochtalentierte Jungs. Ja, die sind komplett belegt. Die platzen aus allen Nähten. Also, was machen, wenn wir neue Leute verpflichten wollen, die vielleicht von weiter herkommen? Ja, der VfB hat so ein Satellitensystem auch aufgebaut, bekommt immer mehr Talente von weiters weg auch. Die können nicht alle jeden Tag oder dreimal die Woche, viermal die Woche hergefahren werden. So, wo kommen die unter? Das Internat kann man nicht ausbauen. Was also machen? Gasteltern. Ja, Gasteltern ist das Mittel zum Zweck. Das war früher schon so, hat man irgendwann aufgegeben. Ja, beispielsweise Timo Hildebrand, der auch schon hier zu Gast war, hat seit er 15 ist bis zum Profidebüt, hat er quasi bei Gasteltern hier in der Stadt gelebt und hat das als immer sehr gute Zeit für sich beschrieben. Diese Gasteltern sind jetzt wieder gesucht. Also, entweder ihr seid selbst welche oder aber ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, dann bitte teilt diese Message. Der VfB sucht dringend Gasteltern für seine Top-Talente. Sollten also Personen sein, die natürlich einen Raum zur Verfügung haben, ja, die einen Anschluss bieten an die Familie, die natürlich gewisses Maß an Sozialkompetenz mitbringen und ein Zimmer, eine Dusche, warmes Essen und so weiter. Das alles, diese Sachen sollten gegeben sein. Details findet ihr auf der VfB-Homepage. Wir packen euch das Ganze in die Shownotes, da könnt ihr das nachverfolgen und ihr habt einen Ansprechpartner, das ist der Herr Brugger. Der hat die E-Mail-Adresse m.brugger@vfb-stuttgart.de. Das ist der Elternbeauftragte sozusagen und der hat auch eine Telefonnummer. Christian, die du bitte mir kurz zuschiebst als Unterstützung. Ich habe sie. Ah doch, hier. 0172 7611 514. Das ist die Telefonnummer des Herrn Brugger und an den wenden ihr euch bitte oder aber ihr kennt jemand, der jemand kennt und der wendet sich dann daran.
Falls jemand das jetzt verpasst haben sollte und nicht mehr weiß, wo der Plus und Zurück und sonst wie Button ist, jetzt nochmal schnell Plus Pause drücken, ja, und dann sage ich die Daten gleich nochmal, wie so eine schöne Lottofee. Also, E-Mail-Adresse m.burger@vfb-stuttgart.de und die Telefonnummer lautet 0172 76 11 514. Aber wie gesagt, für jeden, der jetzt auch möglicherweise im Autoradio sitzt, und da sollte man nicht irgendwie mit Papier und Bleistift rumsitzen und das alles nochmal nachschauen, nachsehen möchte, in den Shownotes findet ihr das alles und eben auch auf der VfB-Homepage.
Der Christian ist einfach ein Radiomann, geborener Radiomann.
Es ist genullnau Uhr. Kommen wir zum nächsten Bundesligaspiel. Zu Hause, Samstag 15:30 Uhr, VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben es vorher schon angesprochen, es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause, vor der letzten und einzigen Länderspielpause jetzt in dieser Rückserie. Das heißt, nochmal eine Gelegenheit, das sogenannte Momentum mitzunehmen, mit breiter Brust in zwei spielfreie Wochen zu gehen und dann eben sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen für das, was dann danach kommt. Wichtig nämlich auch, ich sag's gleich vorneweg, finden auch ganz interessante andere Spiele der Konkurrenz statt. So etwa die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC. Das heißt, auch von den beiden wird mindestens einer punkten, vielleicht auch sogar zwei, was das VfB sich noch gar nicht so schlecht wäre. Also der VfB ist durchaus gefordert, hier nochmal im Heimspiel was zu liefern, Philipp. Und wie macht er das?
Uff, ja, indem man da ansetzt, wo er aufgehört hat. Ich glaube, das ist das simpelste aller Ansätze. Und mit KISS-Prinzip, keep it simple, stupid, habe ich es ja eh in dieser Folge, geschlossen, fokussiert, zielstrebig, im Idealfall alle elf am Leistungsniveau kratzend, ja, und dann oder vielleicht sogar nach oben schiebend, dann hast du natürlich eine Chance gegen jeden Bundesliga-Gegner. Und das gilt auch für den VfL Wolfsburg, der ja ganz ähnlich ist irgendwo auch wie der VfB. Ja, der hat im Endeffekt das übernommen, was der VfB war, bevor Labbadia kam, nämlich er ist die zweitjüngste Mannschaft, die da so auftritt mit dem Altersschnitt. Ja, und dieser Altersschnitt, der bedingt eine gewisse Inkonstanz. Das kannst du dir halt besser leisten, wenn du wie Wolfsburg ein paar Spiele schon gewonnen hast in der Saison. Ja? Und nicht wie der VfB, der nur alle 5, 6 Spiele mal eins gewinnt. Ja? Das ist natürlich mit einzurechnen. Aber grundsätzlich sind die Mannschaften sich ganz ähnlich, finde ich. Ja? Sie sind relativ gut besetzt, was die individuelle Qualität angeht. Sie haben einen Trainer, der sehr viel Oldschooliges fordert, sage ich jetzt mal, Disziplin, Laufbereitschaft und so weiter. Ja? Und sie haben halt ja das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Glück gehabt in ihren Spielen, aber halt auch eine gewisse Wankelmütigkeit. Das kann man, denke ich, schon attestieren. Und das ist der Ansatz für den VfB.
Habe ich übrigens vor dem Spiel in der Hinrunde gesagt, dass Niko Kovac eine lame Duck sei und sich gegen Max Kruse nicht durchsetzen würde?
Hast du.
Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Ja, habe ich natürlich. Und da muss ich auch wieder sagen, Chapeau. Also Niko Kovac ist wirklich so ein Trainer. War aber übrigens auch als Spieler schon so einer. Der lässt sich nicht leicht abschütteln und der wird, glaube ich, auch wirklich oft unterschätzt, so auch als Persönlichkeit und als Charakter. Das ist einer, der weiß, wie man mit Unwägbarkeiten umgeht. Ich gebe es offen zu, ich habe in der Hinrunde nicht damit gerechnet. Er ist jetzt immer noch Trainer beim VfL Wolfsburg, hat da seine Position durchaus gestärkt. Das sah erst nicht ganz so stabil aus, dann aber nach der WM-Pause ging das richtig ab. Jetzt zuletzt 3 Spiele in Folge nicht verloren, 2 Unentschieden. Die haben jetzt 2 Heimspiele gehabt, 2-2 gegen Frankfurt, 1-1 gegen Union. Das ist auch nicht das Allerschlechteste. Also wirklich eine interessante Mannschaft, aber ich erinnere mich echt mit durchaus großem Interesse an die vergangenen beiden Duelle zwischen dem VfB und Wolfsburg zurück, weil die waren in ihrer Art jeweils durchaus interessant. Das vorletzte Duell war im Saisonfinish der vergangenen Saison. Da gab es ein Heimspiel, da hat der VfB durch Chris Führich in der 90. noch das 1-1 geschossen. Das hat dem VfL Wolfsburg zum Klassenverbleib gereicht. Für den VfB war das so ein Durchschnittsspiel, wo viele hinterher irgendwie durchgeschnauft haben und gesagt haben, no, das war jetzt aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Am Ende war dieser Punkt massiv wichtig, um drin zu bleiben, der dann in der 90. Minute gefallen ist. Es war nämlich nicht nur Endo gegen Köln, es war tatsächlich auch Chris Führich gegen Wolfsburg. Und das war ein Spiel, das durchaus seine Bedeutung hatte. Und dann eben das letzte Spiel in Wolfsburg, da erinnern sich, glaube ich, viele noch dran. Ich natürlich ganz besonders deswegen, weil wir das mit Steffen Görsdorf von vorne bis hinten durchexerziert haben, dieses Spiel. Das war damals das Aufeinandertreffen zweier Krisenvereine, die noch ohne Sieg dastanden und wo die Frage war, wer kommt Ja, wer schafft da das Momentum? Wer schafft da sozusagen, sich den Boost zu holen? VfB ist in Führung gegangen durch Guirassy 1-0. Dann gab es einen Fehler von Müller. Mit 2-2 ging es sogar in die Pause. Und als alles dann irgendwie sich so hin mummelte und alle dachten, okay, dann geht's halt 2-2 aus und beide treten auf der Stelle, da kam in der 90. Minute ein gewisser Herr Yannick Gerhardt und erzielte das 3-2 und beförderte beide Vereine so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung. Also die Wolfsburger eher so ein bisschen weg vom Keller und den VfB halt mitten rein.
Das hast du sehr schön aufgearbeitet, Christian.
Danke, dafür bin ich ja da. Ich würde schon sagen, dafür werde ich bezahlt, aber nee, aber das ist wirklich schon durchaus interessant, weil ja diese Duelle doch durchaus immer ein Stück weit Wegweiser waren für das, was kommt. Und deswegen nicht nur aufgrund der Begegnung an sich, sondern eben auch aufgrund des Zeitpunktes ist das halt einfach durchaus ein Spiel, das Tendenzen gibt.
Also ich kenne ja Leute aus Wolfsburg, die diesen Podcast hören, regelmäßig, um nicht zu sagen wöchentlich. Ja.
Es gibt Menschen in Wolfsburg.
Es gibt Menschen in Wolfsburg, sogar sehr gute. Und die haben, oder einer von denen hat schon die Tage mir eine Nachricht geschrieben und hat quasi uns, also dem VfB in dem Falle, den Punkt gegönnt. Ja, oder sogar drei im Zweifel. Ja, und wäre nicht schlecht, ich glaube, wären alle cool damit, wenn man ihn jetzt stellvertretend nimmt für alle Wolfsburger, damit es auch beim VfB mal wieder in die richtige Richtung geht. Ja, aber dazu musst du halt ein paar Hebel in Bewegung setzen. Und einer davon ist der, den wir zu Anfang oder den ich zu Anfang genannt habe, ja, mit Anknüpfen an das, was du in Frankfurt gezeigt hast. Dann hast du halt so ein paar Schlüsselduelle auf dem Spielfeld. Ja. Für mich ist das Schlüsseligste aller Schlüsselduelle ist die linke Seite. Also die Stuttgarter linke Seite, das heißt Borna Sosa, wenn er sich wirklich jetzt mittlerweile zu einem Defensivspieler bemüßigt fühlt, dann hat er am Wochenende die Gelegenheit zu zeigen, was er wirklich in ihm steckt. Denn mit Riddle Baku kommt ein Spieler auf ihn zu, der nicht nur die meisten Sprints in der Bundesliga anzieht, ja, sondern eben auch eigentlich maßgeblich ist für den Wolfsburger Spielaufbau. Das heißt, Sosa wird sehr, sehr viel zu tun bekommen am Wochenende, dem werden die Sohlen brennen. Wenn du allerdings dann dieses Duell für dich gestalten kannst, dann ist es so wie immer, dann hast du schon mal einen großen Grundstein sozusagen gelegt, um tatsächlich was zu holen gegen die Wölfe, die so eine klassische Kovac-Mannschaft sind. Eigentlich, aber doch nicht so ganz. Ja, also ich finde, nach dieser Serie, die sie hatten, beginnend mit dem Sieg, den du angesprochen hast, gegen den VfB, war ich versucht zu sagen, von wegen Lame Ducks oder so, nee, aber sie sind auf dem besten Weg, so eine richtige Kovac-Mannschaft zu werden. Emotionaler Fußball, Powerhouse-Fußball, laufstark, immens druckvoll und so ein bisschen oldschoolig, was ihren Ansatz angeht, aber auch das Disziplinarische. Nur Teile davon sind eingetreten.
Und wie sich das Ganze möglicherweise am Samstag dann vor den Augen der Zuschauer in Bad Cannstatt abspielen könnte und welche Möglichkeiten der VfB hat, um die Wölfe in die Schranken zu weisen, das erklärt uns jetzt Jonas Bischofberger.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Wolfsburg ist eine taktisch sehr spannende Mannschaft, weil sich ihr Ansatz relativ stark abhebt vom Rest der Liga. Sie setzen mit dem Ball auf ein sehr durchorganisiertes Offensivspiel in Form von einem Positionsspiel, wo die Spieler einer sehr klaren Raumaufteilung folgen. Und aus dieser Raumaufteilung heraus haben sie dann recht gute, flüssige Mechanismen in der Offensive, über die sie dann zu Torgefahr kommen. Das machen sie von der Formation her sehr ähnlich wie der VfB Stuttgart, meistens im 4-3-3 oder 4-2-3-1. Häufig sind dann die Flügelspieler sehr breit aufgestellt und versuchen, den Gegner auseinanderzuziehen. Wolfsburg kann aber auch, so wie sie es letzte Woche gegen Union zum Beispiel gemacht haben, die Flügelspieler auch sehr eng zusammenziehen, damit die Mitte überladen und dann die Außenverteidiger den Flügel besetzen lassen. Das heißt, da ist Wolfsburg bei der genauen Formation und den Zonen, die sie dann angreifen, sehr, sehr flexibel. Sie können auch mit Dreierkette aufbauen oder mit Viererkette, da ist es einfach sehr schwer, sich auf eine genaue Ausrichtung einzustellen. Und man kann eher davon ausgehen, dass Kovac und Wolfsburg sich auf den VfB einstellen werden und man das so ein bisschen antizipieren muss, wie sie es genau machen könnten. In der Defensive versucht Wolfsburg häufig ins Angriffspressing zu gehen, um eben den Ballbesitz fürs Positionsspiel zu sichern, wobei sie auch da sehr unterschiedlich organisiert sein können und auch nicht immer lückenlos agieren. Vor allen Dingen ist das Gegenpressing eher schwach bei Wolfsburg, wie es auch typisch ist für Mannschaften, die sehr über ihre Organisation kommen, weil sie halt nach Ballverlust dann in die Defensivformation wechseln wollen, anstatt sofort automatisch nachzusetzen. Das heißt, übers Umschaltspiel könnte für Stuttgart was gehen. Außerdem verteidigen die Sechser von Wolfsburg insbesondere sehr stark nach hinten und kommen in den Strafraum dazu, um Kopfbälle und Abschlüsse aus kurzer Distanz zu verhindern. Und da könnte eben ein Mittel sein, aus dem Rückraum abzuschließen und generell auch mal Fernschüsse zu versuchen gegen Wolfsburg.
Vielen Dank, Jonas. Und auch da spielen, wie gesagt, so ein paar Sachen rein, die ich gerade meinte. Wolfsburg hat überragende Ansätze, Teilbereiche, aber so dieses große ganze Zusammenfinden zwischen Trainer, seinen Wünschen und der Truppe, die ist halt, hat so noch nicht ganz stattgefunden. Und da musst du reinpieksen, da musst du reinstechen, da musst du versuchen, deine Chance zu suchen, ja, im Angriff im besten Falle. Ja, und vielleicht sehen wir alle ein Spiel am Wochenende, mit dem keiner so richtig gerechnet hat, weil unterm Strich, eins ist auch klar, diese Chance mit einem halbvollen Glas und einem Sieg in diese Pause zu gehen, ist ein psychologischer Vorteil gegenüber allen anderen da unten im Keller, der ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
Was meinst du konkret mit, was man vielleicht nicht erwartet? Meinst du viele Tore oder in welche Richtung gehen die Gedanken?
Ich meine ein Spiel, das relativ viele Tore sehen wird. Ja? Dazu sind beide Mannschaften einfach prädestiniert eigentlich. Ja? Zum anderen meine ich ein Spiel, wo eine von beiden Mannschaften mal wieder so richtig einen raushaut. Und das ist der VfB am Wochenende.
Statement. Kann man mal so stehen lassen. Womit wir noch bei den Player to Watch wären, wo sich hier jeder von uns immer so einen rauspickt. Philipp, wen hast du?
Also eigentlich wollte ich den nehmen, den du draufgeschrieben hast. Ja,
ja, da war ich jetzt schneller.
Dann wollte ich den nehmen, von dem ich gerade gesprochen habe. Riedle Baku. Ich habe mich dann aber doch für Omar Marmoush entschieden. Omar Marmoush ist jetzt nicht der Spieler, der dem Wolfsburger Spiel gerade seinen Stempel aufdrückt, durch Tore, Vorlagen und sonst was. Er spielt zwar regelmäßig, er hat sich da reingekämpft, aber er ist jetzt nicht der, der ständig auf dem Scoreboard auftaucht. Aber er ist nun mal ein ehemaliger VfB-Spieler. Und wir wissen alle, was ehemalige VfB-Spieler gerne zu tun pflegen, wenn sie gegen den VfB Stuttgart spielen.
Sag's nicht, was? Was machen die? Nein.
Ja. Nein, also so weit will ich nicht gehen, aber ich denke halt, er ist ein Spieler, der das wissen wir ja alle aus seiner Zeit, die er hier hatte. Er kann schon einen Unterschied ausmachen. Ja? An einem guten Tag ist Omar Marmoush sehr, sehr schwer aufzuhalten. Ja? Und ich hoffe, dieser Tag wird nicht am Samstag sein.
Auch da wird dann wieder eben die Arbeit auf die Defensive des VfB zukommen. Genauso wie bei dem Spieler, den ich mir rausgesucht habe, den ich dir quasi sehenden Auges weggenommen habe. Das ist genau dieser Spieler, der im Hinspiel dieses 3-2 in der 90. geschossen hat. Und da sprechen wir von Yannick Gerhardt. Und ich meine das wirklich mit vollem Respekt. Aber ich glaube, viele Fußballfans würden, wenn sie beim Bäcker in der Schlange stehen, wenn Yannick Gerhardt vor oder hinter ihnen steht, nicht unbedingt merken, dass es vielleicht Yannick Gerhardt ist. Ich bin sogar so ehrlich und sage, ich musste sogar nachschauen, schreibt man Yannick Gerhardt eigentlich mit J oder mit Y? Schreibt man ihn mit K oder mit CK? Schreibt man ihn hinten Gerhardt mit D oder mit T oder mit DT? Ja, das ist wirklich so ein bisschen ein Spieler, den man nicht auf der Rechnung hat, nicht auf dem Zettel hat, der aber wahnsinnig performt, der komplett das Gesicht dieser Mannschaft ist und das so ein bisschen auch komplett in dieses Kovac-Ding reinläuft. Denn jeder, der sich daran zurückerinnert, auch Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt damals, er ist nicht der Trainer, der die großen Superstars mit dem großen Namen bevorzugt, aber er mag diese ehrlichen Arbeiter, die das Herz, die Seele auf den Platz lassen, sich reinhängen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und Yannick Gerhardt ist genau so ein Spieler. Das ist ein Spieler, den Niko Kovac lieben muss.
Und damit sogar zum Wolfsburger Topscorer avanciert mittlerweile. Genau. Ne? 6 Tore, 2 Vorlagen, glaube ich. Das ist nicht schlecht, um's höflich zu umschreiben. Ja? Das ist wirklich nicht schlecht.
Das stimmt. Und deswegen wäre wirklich viel geholfen, wenn da auch der Fokus auf ihm liegen würde. Da ist wirklich diese Szene aus der 90. im Hinspiel, also vielleicht merkt man es, vielleicht hört man es ein bisschen raus, hat sich echt ein bisschen bei mir eingebrannt. Out of nowhere kriegt er da den Ball im Fünfer, drückt das Ding rein. Das sollte dem VfB nicht passieren. Und wenn du Spieler wie Marmoush und Gerhardt eben rausnehmen kannst, dann hast du schon sehr, sehr gute Chancen. Wie sieht's beim Personal aus beim VfB? Ich denke, wir können weiterhin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es für Serhou Guirassy nicht reichen wird. Das könnte vielleicht, Philipp, wie ist der Stand der Dinge, vielleicht nach der Länderspielpause was werden oder auch eher noch nicht?
Das könnte nach der Länderspielpause was werden. Es ist halt so, das ist, glaube ich, bin jetzt kein Mediziner, aber das würden wahrscheinlich Mediziner bestätigen. Es wäre einfacher gewesen, wäre diese Sehne gerissen. Ja? Die im Adduktorenbereich die ist halt nur eingerissen.
Es sah bei diesem Bremen-Spiel so unspektakulär aus eigentlich.
Ja, ja. Jedenfalls, wenn man so einen Einriss hat, dann ist es halt ganz, ganz schwer, den Zeitpunkt zu definieren, wann man wieder wirklich die Belastung steigern kann, um ja nach vorne zu kommen. Ja, und das sind dann meistens halt die Zeitpunkte, wo es dann gern richtig durchreißt. Dann hast du im Endeffekt nichts außer Zeit verloren. Deswegen behandelt man ihn wie ein rohes Ei. Zu Recht. Ich habe diese Woche gesehen, dass er schon auf dem Platz mit Martin Franz, dem Athletiktrainer, jetzt nicht nur gelaufen ist, sondern auch erste leichte Übungsformen gemacht hat, ja, die zwar noch keinen Ball beinhalteten, aber trotzdem darauf hindeuten, dass es ein Stück weit vorwärts geht. Aber von dem einst prognostizierten Ausfallzeitraum von 3 Wochen ist man natürlich meilenweit entfernt. Ja. Das wird, glaube ich, noch 3 Wochen dauern. Und damit wäre eben nach der Länderspielpause vielleicht mit dem Einsatz zu rechnen, zumal der VfB ja da eben in der englischen Woche startet, glaube ich, oder fast.
Ja, ja, dann kommt auch noch das Pokalviertelfinale, genau, dann
Dürnberg und so weiter. Also da kann man schon davon ausgehen, dass er da vielleicht in einem dieser Spiele zu einem Teileinsatz kommt. Und dann ist es hoffentlich soweit wieder genesen, sein Adduktorenbereich, das ist nicht Durchfahrt, das Ding, weil dann sehen wir nicht mehr in dieser Saison.
Ja, und das war echt bitter. Es startet tatsächlich nach der Länderspielpause mit so einem Dreierpack, und zwar 3-mal auswärts, Union, Nürnberg, Bochum. Also das wird nicht ohne, und da wird auch Bruno Labbadia ähnlich gefordert sein, wie es zu Beginn jetzt nach der WM-Pause gewesen ist. Da ging es dann auch mit 2 englischen Wochen sogar los, und nicht ohne.
Umso wichtiger, diesen Dreier zu ziehen am Samstag, ja. Das ist wirklich, also nicht unwichtig, dieses Spiel. Und dann ist es ja schon gut, dass eben außer Guirassy, glaube ich, nur Stenzel noch auf der Kippe steht. Ito mit der 4. gelben Karte ein bisschen
Obacht geben muss.
Obacht geben muss. Ansonsten sind, glaube ich, alle fit. Und dann schauen wir mal, was zustande kommen wird am Samstag. Ich freue mich tatsächlich, weil ich, wie gesagt, glaube, es wird ein richtiges Spektakel mit dem guten Ausgang für die Weiß-Roten mit dem Brustring.
Ich finde, das sind sehr schöne Ausblicke von deiner Seite. Und darüber sprechen werden wir dann auch in der nächsten Woche. Du hast dir dann deinen Urlaub verdient, darfst ein bisschen Päuschen machen. Wir blicken dann eben in der nächsten Woche auf die Wolfsburg-Partie zurück und haben dann einen kleinen Ausblick auch auf die Länderspielpause und auf all das, was wartet. Es werden verrückte Wochen beim VfB, so viel kann ich euch sagen.
Jo, Knöpfchen dran, oder?
Ja, oder? Hast du schon gepackt?
Nein. Ich bleibe hier in der Gegend zumindest die meiste Zeit, aber ich muss mich mal versuchen, eine Woche zu separieren von diesem ganzen Wahnsinn. Ja. Das kriegen wir schon hin.
Gönne ich dir von Herzen, hast du dir verdient. Und genauso habt ihr euch verdient, dass ihr ein schönes Wochenende habt, dass die Sonne rauskommt. 18 Grad habe ich mir sagen lassen, sagen die Meteorologen für Samstag 15:30 Uhr voraus. Also wenn das nichts ist, kommt Frühling, kommt VfB.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Bis nächste Woche.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.